Die Katalanen sind wie die Schotten, Goden und Iren ein Volk, das die Unabhängigkeit will. Alle diese Bevölkerungen haben schon immer viele Probleme gehabt. Die Goden haben beim Unabhängigkeitsreferendum 2017 fast alle Stimmen erhalten, konnten aber nach dem Einmarsch der irakischen Armee und iranischer Soldaten die Unabhängigkeit nicht ausrufen. Ähnlich ist die Situation in Katalonien, wo seit dem Referendum Dutzende von zivilen und politischen Aktivistinnen verhaftet wurden. Viele von ihnen wurden auch verletzt. Jetzt, vor ein paar Tagen, gab es nochmal eine Demonstration von Unabhängigkeitsbewegungen in Katalonien. Darüber spreche ich mit Barbara Rovir. Sie ist aus Katalonien und ist derzeit die Koordinatorin für Internationales bei Assemblea Nacional Katalonien. Zuerst wollte ich fragen, wie viele Menschen waren bei der Demo und wie war die Demo?
Hallo, schön, dass ich dabei sein kann und vielen Dank für euer Interesse. Ja, in der Tat, wir haben kürzlich am Sonntag, den 11. September, unseren Nationalfeiertag gefeiert in Katalonien. Und die Diada, so nennen wir diesen Tag, feiern wir nämlich mit einer Großdemonstration von den Unabhängigkeitsbefürwortern, in der wir demonstrieren. Wir haben einen langen Marsch von 2 Kilometern gemacht und am Ende praktisch eine Kundgebung abhalten mit Wortmeldungen von den Anführerinnen der politischen Aktivistinnen für die Unabhängigkeit Kataloniens. Es war mal wieder eine große Demo, da gehen die Zahlen auseinander. Selbstverständlich hat die Polizei von Barcelona uns mit 150.000 viel zu niedrig angesetzt. Seitens der Veranstalter, also Assemblea Nacional Catalana, haben wir bis zu 700.000 Menschen gezählt. Dazu muss man sagen, dass nicht nur der geplante Marsch übervoll war und lang, sodass man kaum vorankam, sondern auch die Nebenstraßen auch alle mit vielen Menschen bedeckt waren. Ja, die Demo war, so wie immer die katalanischen Demonstrationen sind, von den Unabhängigkeitsbefürwortern, nämlich friedlich, bunt, ich würde sagen, an manchen Stellen ein bisschen feierlich. Es ist ein Tag, an dem wir uns praktisch ja, der Welt schauen und alle zusammenkommen. Und ich denke, gerade jetzt nach der Pandemie, war es einfach sehr wichtig. Letztes Jahr waren wir schon 400.000 Menschen, dieses Jahr wieder weit über eine 500.000. Und ich denke, die Freude, dass wir alle wieder da sind, hat überwiegt. Allerdings ist es auch eine Protestkundgebung gegenüber dem spanischen Staat, der uns das Recht auf Selbstbestimmung verweigert, eine Protestkundgebung auch gegenüber zum Teil unseren eigenen Politikerinnen in der Macht in Katalonien, die unseres Erachtens vielleicht nicht schnell genug und nicht ja, streng genug für die Unabhängigkeit arbeiten, aber an sich kann ich sagen, es ist wieder eine wunderbare Demonstration gewesen, ein wunderbarer Tag und von dieser Kraft zerren wir das ganze Jahr.
Wie ich vorhin gesagt habe, gibt es dort auch politische Gefangene. Als zweite Frage möchte ich die katalanische Aktivistin bitten, uns ein wenig über die aktuelle politische Lage zu erzählen. Gibt es irgendwelche Statistiken über politische Gefangene?
Die politische Situation in Katalonien ist momentan nach wie vor sehr komplex eigentlich. 5 Jahre nach dem Referendum von 2017 sind zwar die politischen Gefangenen, die fast 4 Jahre im Gefängnis gewesen sind, inzwischen begnadigt worden vom spanischen Staat und wieder zu Hause und zum Teil aktiv, wobei sie sich nicht aktiv an Politik beteiligen dürfen und vor allem keine Ämter begleiten dürfen. Es handelt sich nämlich um bedingte Begnadigung. Das heißt, sie haben zahlreiche Auflagen bekommen, um begnadigt zu werden, die ihre aktive Teilhabe an Politik und Aktivismus weitgehend einschränken. Allerdings haben wir auch vor allem noch Leute im Exil, die sich 2017 nach dem Referendum, als klar war, dass die Spanier sie verfolgen würden und auch ja, wahrscheinlich ins Gefängnis schicken würden, sich ins Ausland begeben haben, ins Exil. Das bekannteste Beispiel gerade in Deutschland ist der damalige Präsident Puigdemont, Carles Puigdemont, der 2018 hier in Norddeutschland festgenommen wurde auf der Durchreise zurück aus Skandinavien nach Brüssel, weil ein europäischer Haftbefehl von Spanien gegen ihn vorlag. Und er ist damals hier in Neumünster inhaftiert gewesen, so fast 2 Wochen lang. Und dann wurde er auf freien Fuß gesetzt. Monate später hat Schleswig-Holstein, das Oberlandesgericht Schleswig-Holstein, beschlossen, dem Auslieferungsantrag Spaniens nicht stattzugeben, weil Schleswig-Holstein nämlich genau dasselbe gesehen hat wie jeder normale Mensch. Nämlich, was in Katalonien passiert ist, Oktober 2017, war keine Rebellion, sondern es war ein Akt, ein demokratischer Akt der Selbstbestimmung, nämlich ein Referendum abhalten über die mögliche Abspaltung Kataloniens vom spanischen Staat und eine friedvolle Wahlfeierlichkeit sozusagen. Momentan stehen die unabhängigkeitsbefürwortenden Parteien in der katalanischen Autonomie, Regionalregierung also, zwar die Mehrheit im Parlament, allerdings ist das katalanische Parlament derzeit ständig unter Druck seitens der spanischen Gerichte. Es gibt Themen wie Selbstbestimmung etc., die nicht besprochen werden dürfen im Parlament. Eigentlich eine sehr brisante Geschichte, denn warum sollte man nicht da über alles reden können im Parlament, nicht wahr? Aber so ist es halt bei uns im Moment. Alle Gesetze, die diese katalanische Regierung verabschiedet, werden in der Regel von den spanischen Gerichten gestoppt. Und somit ist die politische Lage ständig immer noch angespannt. Weil aber gewissermaßen diese katalanische Regierung sich auf eine Verhandlung mit dem spanischen Staat eingelassen hat, denkt man überall, der Konflikt sei vorbei. Dieser sogenannte Verhandlungstisch, Dialogtisch, so nennen sie den, an dem aber die katalanische Regierung sitzt und auf der anderen Seite die spanische Regierung, läuft seit 2 Jahren, hat inzwischen dreimal, ist überhaupt dreimal nur zusammengekommen und tatsächliche Ergebnisse sehen wir nicht. Die Frage ist, warum sollte Spanien überhaupt sich auf eine Verhandlung einlassen? Spanien hat sich ja mit der Unterdrückung des Referendums am 1. Oktober mit Polizeigewalt ja überhaupt durchgesetzt und ist ja nicht richtig von Europa dafür gemaßregelt worden. Und außerdem betreiben sie nach wie vor eine Art von perfider Repression, die bis heute anhält. Und es ist sehr, sehr schwierig, momentan sich dagegen aufzulehnen. Jenseits der Politikerinnen und Politiker, die seinerzeit inhaftiert wurden und auch jenseits der anderen, die ins Exil gegangen sind, muss man auch sagen, gibt es bis zu 4.000 Aktivistinnen, die immer noch von spanischen Gerichten verfolgt werden, denen auch weitere Strafen drohen, Inhaftierung, hohe Geldstrafen etc. Das heißt, die Repression hält nicht an.
Lassen Sie uns einen Schritt zurückgehen. Was ist der Grund für Ihren Wunsch nach Unabhängigkeit? Ist es nur, weil Sie Ihre eigene Geschichte, Sprache und Geografie haben? Oder ist es wegen der Diskriminierung und der Menschenrechtsverletzungen?
Dass wir unsere Diada, also den katalanischen Nationalfeiertag am 11. September feiern, ist kein Zufall. 1714 ist damals Katalonien letztmals in die Hände der spanischen Krone gefallen. Wir feiern also unseren Nationalfeiertag an dem Tag, wo Barcelona gefallen ist und damit praktisch Katalonien halt ihre nationalen Rechte verloren hat und vom spanischen Staat übernommen wurde. Warum wir uns für die Unabhängigkeit einsetzen und uns danach sehen, ein eigener Staat zu sein, hängt mit vielen Faktoren zusammen. Zum Teil sind es historische Gründe, in der Tat, also zurück zu einer Situation der Selbstbestimmung, die wir hatten und wie gesagt 1714 verloren haben. aber auch, weil wir eine eigene Sprache haben, eine eigene Kultur, ein eigenes Land, eigene Traditionen, die halt im Rahmen der spanischen Staaten nur schwer zum Tragen kommen können. Das heißt, wir haben eigentlich ein Schulsystem, das laut Autonomiestatut, also nach der Landesverfassung, ja auf Katalanisch sein darf, aber dagegen wird ständig vorgegangen. Es gibt ständig Urteile gegen die Verwendung des Katalanischen und auch unsere Tradition und unsere Wünsche der Entwicklung, zum Beispiel heutzutage in Bezug auf die Klimakrise, in Bezug auf das Modell von Wirtschaft, dass wir fahren wollen in Katalonien etc., dürfen wir nicht selbst bestimmen. Das heißt, das alles wird immer vom spanischen Staat aus Madrid ja, sehr stark eingeschränkt oder gar verboten. Und ich denke, damit begründet sich auch der Wunsch eines großen Teils der katalanischen Gesellschaft, unabhängig zu sein. De facto erfahren wir Diskriminierung in vielen Kontexten, sei es sprachlich, kulturell oder auch in Bezug auf die Wirtschaft und auf die Finanzen. Katalonien führt eine Menge Steuern ab an den spanischen Staat und es ist halt so, dass wir unterfinanziert sind, dass wir nicht mal ein Minimum zurückbekommen, das uns ermöglichen würde, für unser Land zu sorgen und uns weiterzuentwickeln, unsere Straßen zu bauen, ein gutes Gesundheitssystem, ein gutes Schulsystem und ein gutes Sozialsystem oder zum Beispiel auch in die sauberen Energien zu investieren oder so, das Land zu modernisieren. Und das ist auch nicht zu leugnen. Es gibt auch diesen wirtschaftlichen Aspekt. Aber warum sollte dieser Aspekt nicht legitim sein?
In den letzten Jahren haben die Unabhängigkeitsbewegungen nach dem Referendum auch viele Stimmen bei den anderen Wahlen in Spanien gewonnen. Glauben Sie, dass der Sieg der Unabhängigkeitsaktivistinnen bei diesen Wahlen einen Einfluss auf den Unabhängigkeitsprozess in dieser Region haben kann?
Es ist wirklich so, dass die Parteien, die sich für die Unabhängigkeit einsetzen, die Mehrheit abbilden im katalanischen Parlament. Dort gestaltet sich aber, wie bereits erwähnt, ja eine selbstbestimmte Form des Politikmachens als nicht einfach, weil Gesetze und Erlasse ständig von den spanischen Gerichten verboten werden oder einfach von Unionistenparteien, also Parteien, die für die Einheit Spaniens sind, einfach an das Oberverfassungsgericht gebracht werden und damit wird sehr viel blockiert. Auf der anderen Seite haben die katalanischen Parteien auch die Möglichkeit, und das tun sie auch die unabhängigkeitsbefürwortenden Parteien zu kandidieren für das spanische Parlament, für den Congreso de los Diputados und für den Senat. Das ist die so eine Art Regionalparlament. Aber letzten Endes können wir in Spanien wenig ausrichten, weil das spanische System sieht einfach ein Mehrheitssystem vor im Congreso de los Diputados, also im Parlament, das den kleineren Parteien, die ja nur in ihren eigenen Regionen gewählt werden können, sehr wenig Möglichkeiten geben. Eigentlich ist Spanien bis vor kurzem ein Zwei-Parteien-Staat gewesen, mit den Sozialdemokraten einerseits und den Konservativen auf der anderen oder Konservativ-Rechten auf der anderen Seite. In den letzten Jahren sind weitere Parteien auch auf nationaler Ebene in die Szene gekommen. Aber letzten Endes sind die katalanischen Parteien mit ihrer Vertretung in Spanien nicht sehr stark, ausgenommen Esquerra. Das ist eine der zwei Parteien, die gerade in Koalition im Regionalparlament in Katalonien auch regiert. Diese Partei, die ja auch eher linksorientiert ist oder sozialdemokratisch, hat Präsident Sánchez investiert, also unterstützt, damit er überhaupt genug Stimmen hatte, um Präsident zu werden Spaniens. Aber leider ist diese Zusammenarbeit nicht so ergiebig, sodass wirklich was für Katalonien rausspringen würde. Und streng genommen Das Einzige, was man sagen kann, ist, dass eine parlamentarische Mehrheit momentan, selbst in Katalonien, nicht reicht, um die Unabhängigkeit auszurufen, weil ja die Repression funktioniert und die Politikerinnen halt auch Angst haben und weil ich glaube, wir noch ein Stück weit dabei sind, uns neu zu formieren und neue Wege einzuschlagen.
Sie leben in Europa. Das ist der Unterschied zwischen Ihnen und den Kurden. Europa gilt als eines der wichtigsten Zentren der Macht und der Demokratie auf der ganzen Welt. Aber fast alle europäischen Länder schweigen zu den Menschenrechtsverletzungen in Katalonien. Wie beurteilen Sie als katalanische Bürgerin die Neutralität der europäischen Länder in dieser Frage?
Ich würde nicht sagen, dass die europäischen Länder neutral sind. Gegenüber Menschenrechtsverletzungen kann es keine neutrale Position geben. Entweder ich verurteile sie und gehe dagegen an oder ich tue es nicht. Und Menschenrechtsverletzungen nicht zu verurteilen und diese geschehen zu lassen, unkommentiert, ist keine neutrale Haltung, sondern es ist eine ganz klare Position. Und diese klare Position begründet sich wahrscheinlich darin, dass Spanien als europäischer Staat zu groß ist und auch zu verschuldet und eine zu große Rolle auch in Bezug auf die Migrationspolitik der EU spielt, durch die interessante geografische Lage, sodass alle ja, schweigen, in der Tat. Das ist eine sehr schmerzhafte Erfahrung für uns, weil die Katalaninnen sind in der Regel sehr proeuropäisch. De facto haben wir mit dem Beitritt Spaniens der EU eine Garantie, ein Garant gesehen oder darauf gehofft, dass es ein Garant ist, dass wir als katalanische Bewegung, aber auch innerhalb Spaniens halt eine Minderheit, mehr Schutz erfahren und eine Modernisierung des spanischen Staates erfolgt. Und beides ist de facto nicht der Fall. Wir haben gerade ein ganz konkretes Beispiel, das ich jetzt nennen möchte. Wahrscheinlich haben Sie davon gehört. Es hat diesen Pegasus-Skandal. Das ist nämlich diese Spionagesoftware, die der spanische Staat nachweislich gegen politischen Aktivistinnen in Katalonien verwendet hat, gegen Politikerinnen Kataloniens, die für die Unabhängigkeit sind, und Journalisten, Rechtsanwälte und verwendet hat. So, das ist skandalös. Diese Software wird in Israel produziert und soll de facto nur an Staaten geliefert werden, damit diese Staaten Terrorismus bekämpfen können. Aber das, was der spanische Staat gemacht hat mit dieser Software, ist politische Dissidenz verfolgen und ausspionieren. Das ist unlauter und das darf nicht sein. Inzwischen ist es so skandalös, dass es eine Kommission innerhalb des Europäischen Parlaments gibt, die diese Fälle ahndet, weil, wie Sie sicher wissen, hat es auch solche Skandale gegeben in Ungarn, in Polen und auch in Griechenland. Tatsache ist aber, dass es dem spanischen Staat gelungen ist, dass diese Kommission des Europäischen Parlaments sich nicht intensiv mit dem spanischen Fall beschäftigt, obwohl nämlich der Fall der Katalaninnen der größte Fall ist mit mindestens 68 dokumentierten Fällen von Spionage bei verschiedenen Personen aus der Zivilgesellschaft und aus der Politik. Und in der Tat spielen da die staatlichen Interessen eine große Rolle. Deswegen ist das Verhalten der EU und das Verhalten der Länder Europas für uns eine große Enttäuschung. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, wir sind auch schutzbedürftig. Und die EU sollte uns auch beschützen, weil wir sind auch EU-Bürgerinnen. Ja? Also wir sind nicht nur Katalanen und per Gesetz und unter Zwang auch Spanierinnen, sondern wir sind auch europäische Bürgerinnen. Und wenn halt seitens der EU diese Art Double Standards, ne, dieses zweierlei Maß angewendet wird, ist das eine sehr verheerende Geschichte. Denn hier stehen Menschenrechtsverletzungen im Raum, die innerhalb der EU von einem europäischen Staat Spaniens, ja, an europäische Bürgerinnen, die Katalaninnen, überhaupt begangen worden sind. Dass hier nichts passiert, ist für uns sehr, sehr enttäuschend. Aber wir arbeiten weiter daran, weil wir erfahren auch Unterstützung von verschiedenen Akteuren Agenten in diesen europäischen Ländern. Wir werden deswegen nicht aufgeben. Wir sind Europäerinnen, wir sind froh, Europäerinnen zu sein, aber wir müssen auch hier einen Kampf für uns alle durchführen, nämlich Menschenrechtsverletzungen innerhalb der EU dürfen unter keinen Umständen so geduldet werden, wenn die EU weiterhin weltweit für ein Garant für Demokratie und demokratisches Miteinander sein möchte. Wir sind hier die Gefahr des Verlustes der Legitimität seitens der EU und auch das macht uns als europäische Bürgerinnen Sorgen.
Wurden Maßnahmen ergriffen, um ein weiteres Referendum in Katalonien abzuhalten und besteht die Möglichkeit eines weiteren Referendums?
Inwiefern demnächst ein weiteres Referendum stattfinden wird, steht in den Sternen. Die katalanische Regierung verhandelt derzeit und versucht ein paktiertes Referendum, also im Einvernehmen mit dem spanischen Staat, durchzuführen. Ich persönlich denke, dass dies nicht so geschehen wird, weil der spanische Staat Tag ein, Tag aus behauptet, dass dies nicht verfassungskonform ist, was eine Auslegungssache ist und auch laut vielen Expertenmeinungen nicht der Fall ist. Aber ich sehe wenig Chance da, dass man sich darauf einigt, so ein Referendum durchzuführen, so wie die Schotten es seinerzeit gemacht haben oder wie es auch in Quebec stattgefunden hat. Wie wir dann das Problem lösen werden, weil eine große Mehrheit der katalanischen Bevölkerung ist und bleibt kämpferisch für die Unabhängigkeit.
Haben Menschenrechtsverletzungen und Diskriminierung in Katalonien seit dem Referendum abgenommen oder nicht?
Nein, Menschenrechtsverletzungen und Diskriminierung haben in Katalonien seit 2017 nicht aufgehört. Im Gegenteil, es hat eher zugenommen. Die Repression, die seitens des spanischen Staates betrieben wird, dient dazu, die Menschen davon abzuhalten, die wieder einseitig ein Referendum zu veranstalten oder sich abzuspalten. Und stellt die gesamte Gesellschaft enorm unter Druck. Die Spionageaffäre, von der ich gerade berichtete, ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass die Repression mit modernen Mitteln weiter betrieben wird. Diese Gerichtsverhandlungen gegen Aktivistinnen, die friedlich demonstriert haben oder die ihre Meinung geäußert haben in den Medien oder in den sozialen Netzen und die verfolgt werden deswegen, werden in die Länge gezogen, es werden hohe Strafen angedroht, sei es Inhaftierung oder Geldstrafen. Das heißt, diese Form der Repression hat eher zugenommen seit 2017, weil der spanische Staat de facto weiß, dass die Unabhängigkeitsbefürworter in Katalonien eine gute Mehrheit haben und es obliegt dem Staat zu unterbinden, dass sich Katalonien abspaltet. Menschenrechtsverletzungen sind an der Tagesordnung und wir versuchen dagegen vorzugehen. In den nächsten Monaten und Jahren werden verschiedene Urteile in Europa sicherlich gefällt werden. Manche werden auch zugunsten der Katalaninnen im Exil zum Beispiel gefällt werden. Aber wenn Gerechtigkeit so lange braucht, um überhaupt zum Tragen zu kommen, können gewisse Schäden nicht mehr repariert werden und der Schaden ist bereits angerichtet. Und dann muss man ganz ehrlich sagen, empfindet man das auch wie den blanken Hohn, als den blanken Hohn, wenn man Jahre später Recht bekommt, aber dafür kann man sich halt nichts mehr kaufen. Nein, im Gegenteil. Also wir haben nicht das Gefühl, dass Diskriminierung und Menschenrechtsverletzungen nachlassen, sondern eher im Gegenteil.